Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Der Skripal-Skandal in Großbritannien oder der Angriff auf das Datennetz des Bundes, hinter dem russische Hackergruppen vermutet werden. Es gibt viele Themen, die das deutsch-russische Verhältnis beeinflussen und unterschiedliche Reaktionen. Die einen fordern Sanktionen, die anderen warnen vor einer Vorverurteilung. Stefan Meister ist Experte für russische Außen- und Sicherheitspolitik in der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und er hat am Montag in SWR 1 Leute die Russlandwahl eingeordnet und das Russlandbild in der deutschen Öffentlichkeit beschrieben.
Also es ist sicher im Moment ein Mainstream in der deutschen Politik, aber auch in den deutschen Medien, dass hinter sehr vielen Dingen Russland steckt und dass fast schon so ein bisschen so eine Panik da ist, was Russland und Putin alles tun könnte. Gleichzeitig ist es eine Reaktion auf russische Politik seit 2012, also seit der Wiederwahl von Putin, die ja sehr stark den Konflikt mit dem Westen sucht und auch ein sehr negatives EU-Bild in der Öffentlichkeit produziert. Aber wir müssen eben schauen, wie wir uns provozieren lassen und wie wir auch, wie wir sozusagen auch vielleicht ein bisschen differenzierter auf Russland schauen und diese PR-Figur Putin als starker Mann vielleicht auch nochmal etwas stärker hinterfragen.
Ja, hinsichtlich der Hackerangriffe meinte Unionsfraktionschef Kauder damals, das sei ein weiterer Versuch aus Russland, Unruhe in Deutschland zu stiften und letztlich das politische System zu destabilisieren. Heißt also, er lässt sich provozieren.
Es ist schon wichtig, dass man das auch klar anspricht. Also, dass man nicht versucht, das zu relativieren oder zu sagen, ja, das können auch andere gewesen sein. Also, es ist offensichtlich, dass es eine Desinformation, eine Cyberstrategie gibt in den russischen Sicherheitsorganen. Die ist systematisch entwickelt worden. Die Europäische Union ist ein Ziel dieser Politik und insbesondere Deutschland als eine der zentralen Säulen auch in der Europäischen Union ist Ziel dieser Politik. Und das muss öffentlich angesprochen werden und das sollte auch nicht relativiert werden. Man darf eben nur nicht in Hysterie verfallen, dass Russland uns hier in einer Breite manipuliert und Wahlen verändert. Also der Effekt sozusagen, der ist schwer messbar und den sollte man auch nicht überbewerten. Aber man sollte diese Dinge auch klar ansprechen und diskutieren in der deutschen Öffentlichkeit.
Inwiefern muss sich da eine Regierung selber fragen, ob da nicht in erster Linie ein deutscher Digitalausschuss sehr unbeholfen dasteht?
Ja gut, ich meine, die Bundesregierung hat ja lange weggeschaut in diesem ganzen Bereich Cyber und Digitales bis zu dem Lisa-Fall vor einigen Jahren, also ja, als so eine Fake-Geschichte über ein russisches Mädchen hier die Medien geprägt hat, da gab es ja überhaupt keine Aufmerksamkeit auch der deutschen Politik, der deutschen Dienste, die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so etwas passieren kann und sie sind insbesondere im Cyberbereich auch völlig unterfinanziert gewesen. Also man ist hier einfach sehr, sehr spät daran gewesen und holt jetzt sozusagen langsam auf. Aber andere Staaten, und da gehört nicht nur Russland dazu, gehört auch China dazu, da gehören arabische Staaten dazu, die sind da schon viel fitter, als wir das sind.
Und wenn Cyberkriege die nächste Bedrohung sind, und davon ist im digitalen Zeitalter ja auszugehen, wie sollten politische Verhandlungen mit Russland auch im Hinblick darauf aussehen?
Also einerseits muss man das natürlich klar ansprechen und auch eben deutlich machen, dass das inakzeptabel ist. Aber dann geht es natürlich hier ähnlich wie in den 50er Jahren bei Nuklearwaffen. Das ist der Vergleich, den man inzwischen auch zieht. Geht es darum, dass man Abkommen trifft. Also was getan werden darf und was nicht getan werden darf. Also wir brauchen internationale Abkommen mit Russland, aber auch mit anderen Staaten. Und da müssen die Amerikaner eben auch dahinter stehen, wo wir eben auch klar machen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Der 30. Juli 2015 veränderte das Leben von Kira Grünberg komplett. Ein Trainingssprung der österreichischen Stabhochspringerin misslingt, sie verletzt sich schwer und ist seitdem querschnittgelähmt. Und sie kämpft sich zurück ins Leben. Sie hält Vorträge und gibt Seminare und engagiert sich politisch. Kira Grünberg wurde für die ÖVP in den Nationalrat gewählt. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte sie am Mittwoch, wie das ist, ein Empfinden von 100 auf 0 und wie sie damit umgeht.
Die Abhängigkeit von fremden Menschen, das war schon etwas, an was ich mich gewöhnen habe müssen, weil ich einfach überall um Hilfe fragen habe müssen und ich eigentlich gar nichts mehr selber machen können. Mhm. Und das irgendwie zu akzeptieren, das war, glaube ich, der schwerste Schritt in der Reha.
Da ist aber auch einiges passiert in diesen letzten 2,5 Jahren seit dem Unfall. Also was können Sie heute für Sachen, die Sie damals direkt nach dem Unfall nicht mal ansatzweise konnten?
Also ich kann mittlerweile wieder selber essen und mir selber die Zähne putzen. Ich habe auch gelernt, mich wieder selber zu schminken, selber die Fingernägel zu lackieren. Das war mir ganz was Wichtiges. Also als Frau ist es doch irgendwie sehr wichtig, wenn man das alles selber machen kann. Und ja, ich kann mir ein T-Shirt selber anziehen oder auch ein Pullover selber anziehen. Das sind so kleine Dinge, wo man froh ist, dass man alles schon erlernt hat. Und jetzt letzte Woche habe ich es auch geschafft, mir wieder selber die Haare zu föhnen. Das ist auch ein ganz so großer Schritt wieder gewesen, das selber zu machen. Das sind so die kleinen Dinge, die mir im Alltag immer wieder froh machen.
Können Sie vom Rollstuhl ins Bett und vom Bett in Rollstuhl?
Noch nicht ganz. Also da bin ich schon seit einem Jahr jetzt dabei, mit meinem Physiotherapeuten das zu trainieren. Auf die Therapieliege schaffe ich es schon ganz gut, aber die ist ein bisschen härter und eben die Matratze im Bett ist doch etwas weicher und da tue ich mir schon noch ein bisschen schwer.
Ja, das heißt, Sie sind auf Hilfe angewiesen. Es gibt auf der einen Seite die Hilfe aus der Familie, von den Eltern vor allem. Sie haben aber auch Pflegekräfte, die zu Ihnen nach Hause kommen. Haben Sie festgestellt, dass Sie sich da schwerer tun, so eine Form von Hilfe anzunehmen?
Überhaupt nicht, weil ich habe ganz nette Mädels bei mir, also die sind sehr hilfsbereit und machen ihren Job auch gerne. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ja, wir haben eigentlich immer sehr viel Spaß und es sind eigentlich fast alles Freundschaften entstanden. Es ist eigentlich gar nicht so das Pflegerverhältnis, sondern einfach Freunde, die mich unterstützen.
Tja, wie ist es mit den Verwandten, mit den Freunden, die Sie schon hatten? Hat sich für Sie im Verhältnis zu denen oder andersrum in deren Verhältnis zu Ihnen irgendwas verändert oder ist einfach alles gleich geblieben oder hat sich möglicherweise auch noch intensiviert, stabilisiert?
Also am Anfang war es natürlich, glaube ich, eine ganz große Umstellung, weil sie eben auch gesehen haben, dass sie jetzt mehr Hilfe braucht, aber heute ist es alles schon ganz normal. Also ich habe meinen Freundeskreis behalten, also es ist immer noch wie früher, auch die ganzen Sportlerkollegen halten immer noch zu mir und im Training also helfen sie mir bei dem einen oder anderen Handgriff und es ist schön, dass wir uns immer noch gegenseitig eben motivieren und unterstützen können. Mhm. Und ich bin echt sehr froh darüber, dass eben alle meine Freunde eben zu mir gehalten haben und einfach die Situation so nehmen, wie sie ist und mir einfach da in meinem Alltag unterstützen.
Können Sie, wenn Sie es ansprechen, Stab hochspringen sehen, ohne immer gleich an den einen Sprung zurückdenken zu müssen?
Ja, zum Glück. Also am Anfang war natürlich schon immer so mein Unfallsprung irgendwo noch im Gehirn gespeichert, aber mittlerweile kann ich sehr genießen, Stab hochspringen zuzuschauen und verfolge natürlich die ganzen Wettkämpfe immer noch weiterhin.
Die Idee war und ist der Mensch bei der Unternehmerin Sina Trinkwalder. Sie wollte Menschen beschäftigen, die sonst jede Firma ablehnt. Langzeitarbeitslose Migranten, Menschen älter als 50 sollten wieder Teil der Gesellschaft werden. Der Lohn mindestens 10 Euro pro Stunde und sie gibt ihren Kollegen unbefristete Verträge bis zur Rente. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim hat sie über die Herausforderungen der Integration berichtet und über ihre Materialien.
Wolle von Augsburger Schafen.
Okay.
Ja, natürlich die Viskose, die ich hier drunter habe, aber ich ziehe mich jetzt hier nicht aus im Studio. Die ist aus bayerischer Rotbuche. Ja, das geht also alles, wenn man möchte. Hanf aus dem Taubertal, Leder aus Viechtach und aus Erlangen, aus dem Schlachthof.
Und was machen Sie mit dem ganzen Zeugs?
Ja, Gürtel, T-Shirts, Klamotten, das, was wir brauchen.
Angefangen hat es mit Stofftaschen für DM?
Ja, mit Stofftaschen für DM und für die Edeka hier, bei der Edeka Südwest beispielsweise. Ja.
Das war der Einstieg in dieses Geschäft?
Das ist der Einstieg in die Qualifizierung von meinen Kolleginnen und Kollegen gewesen. Sprich, eine Stofftasche zu nähen ist zwar gar nicht so einfach, aber wenn man das in viele einzelne Bereiche aufteilt, dann hat jeder Mensch seine Fähigkeiten noch so klein, die Möglichkeit, auch seinen Teil dazu beizutragen. Und dann hat sich das im Laufe der letzten Jahre in zwei, ich nenne es jetzt mal, Lager gespalten. Die einen sagen, oh super, ich freue mich, dass genau die Arbeit, die mir gefällt, die gibt mir Sicherheit, das ist das Wichtigste bei meinem Menschen, Sicherheit zu bekommen, ja, weil sie vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie die Sicherheit hatten. Und man muss den Menschen diese Arbeit und diesen Arbeitsvorgang auch lassen. Die wollen auch nichts anderes machen.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es die sagen, okay, jetzt habe ich 3 Jahre Taschen genäht, kann jetzt mal was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was wollen wir machen?
Sie haben vorhin am Beispiel der Behörden versucht klarzumachen, wie schwierig es für Sie am Anfang war, da irgendwas in die Gänge zu bringen, weil diese Idee, Leuten Arbeit zu geben, die eigentlich schon aussortiert waren, doch nie hätte funktionieren können. Es ist trotzdem anders gekommen. Warum?
Ich glaube, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann zeigt es die Limitierung desjenigen, der das sagt und nicht meine. Ja,
das heißt, die Limitierung in Deutschland ist besonders groß?
Die ist enorm hoch. Ich traue mich zu behaupten, aus verschiedenen Gründen, aus blanker Faulheit, aus blankem Desinteresse, gerade was Mitmenschlichkeit betrifft. Das interessiert die meisten Leute nicht. Nur mir geht's gut, wie es dem Rest geht, ist mir egal. Ja, warum soll ich mich jetzt bewegen? Und was die Behörden beispielsweise betrifft, ist es ganz klar, wir haben Statuten und die haben wir immer schon so gehabt und das machen wir nicht anders. Ja, und wenn dann irgendjemand daherkommt, der sagt, wollen wir es mal anders machen? Nein, auf gar keinen Fall.
Hat sich da jetzt was geändert in den letzten Jahren, nachdem Sie ja gegen alle Erwartungen trotzdem erfolgreich waren?
Ja, Sie, verzeihen Sie, Sie scheißen mich mit Preisen zu, das war's. Und Sie haben es schon immer gesagt, die Politiker haben schon immer gesagt, dass das was ganz Großes wird.
Na gut, jetzt lassen wir die Politiker mal außen vor. Für das Alltagsgeschäft wichtiger sind ja möglicherweise die Behörden.
Auch hier keine Veränderung. Wie denn?
Erklärung?
Warum?
Erklärung,
ja, mein Gott, dann ist das halt eine Einzelmaßnahme gewesen, die jetzt funktioniert. Ich habe zwar mittlerweile schon zwei weitere Projekte im ökosozialen Bereich auf die Beine gestellt, die ebenfalls im Volksmund sehr erfolgreich sind. Ja, das, dann ist das halt auch ein Einzelprojekt. Also vergessen Sie es, da müssten sich Behörden ändern. Ja, ja. Und das erlebe ich, glaube ich, nicht mehr.
Sina Trinkwalder hätte die Werbeagentur, die sie gemeinsam mit ihrem Mann leitete, auch die nächsten Jahrzehnte weitermachen können. Aber sie sagt, es habe bei ihr Klick gemacht. Sie hat das erste soziale Unternehmen in der deutschen Textilbranche gegründet. Sie beschäftigt in ihrer Augsburger Näherei Menschen, die sonst wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ihr Motto, Wunder muss man selber machen. Und auch ihr eigenes Leben hat sich verändert, heute als alleinerziehende Unternehmerin. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim fand Sina Trinkwalder auch klare Worte für ihre Körper. Veränderung.
Ich war wahnsinnig fett mit 130 Kilo, man kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Ich habe die gesamte Beziehung zu mir selbst verloren. Ich habe mich nur noch für andere aufgeopfert, um mich nicht um mich selbst kümmern zu müssen. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Leute, es ist egal, wie viel Ruhm man hat, wie viel, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mich nochmal auf die Suche begeben, was ist der Grund meines Unglücks? Und es war schlichtweg, dass ich das Leben der anderen gelebt habe. Man muss aber sein eigenes Leben leben, weil im nächsten Leben ist es zu spät.
Aber sagen Sie, man wacht ja nicht irgendwann morgens auf und wiegt 130 Kilo.
Doch, in dem Fall schon. Da gibt es eine ganz nette Situation und zwar mein bester Freund kommt hier aus Pforzheim. Ich hatte damals eine Sendung gemacht für einen Privatsender und da hat der Postbote die Bilder gebracht und dann hat mein bester Freund, der Jürgen, gesagt, ui, darf ich das Päckle aufmachen? Ich möchte es mal angucken. Aha. Dann sage ich, ja klar, kann ich das aufmachen. Und dann macht er das Päckle auf und wird käsebleich im Gesicht. Und sagt, um Gottes Willen. Und dann sage ich, was ist denn los? Reiß ihm die Fotos aus der Hand und sage, ach ja, gut, komm, das ist halt ein bisschen fürs Fernsehen gestellt. Das ist eine alte Nähmaschine und das ist eine furchtbare Frisur. Dann schaut er mich an und sagt, das meine ich nicht. Guck mal, die Fotos kannst du. Und es sagt der O-Ton, die Fotos kannst du nicht an den Kühlschrank hängen, da versaust du die ganze Wohnung. Und in dem Moment gucke ich auf die Fotos und sehe nur noch eine wirklich dicke Frau. Dieser voluminöse Umfang meiner selbst war nie ein Thema.
Ja.
Aber auf einmal sah ich das. Deswegen, ja, man kann in der Früh aufwachen und auf einmal 130 Kilo fett sein.
So, und jetzt haben Sie sich in den letzten 2 Jahren halbiert.
Ja.
Also wie bitte nimmt man in 2 Jahren mehr als 60 Kilo ab?
Das geht ganz einfach, indem man keine Diät macht. Genau, keine Diät macht, indem man nicht auf andere hört, sondern indem man sich auf die Suche macht nach sich selbst. Was ist für dich gut? Denn jeder Körper hat seine eigene Stimme, ja. Und wir wollen ja immer, dass unser Respekt gegenübergebracht wird und dass wir auch anderen Menschen Respekt gegenüberbringen. Aber wir selbst bringen ihn uns selbst gar nicht entgegen.
Okay.
Ja, und das müssen wir wieder lernen.
Also in Ihrem speziellen Fall ist es, glaube ich, so, Sie haben dann wirklich angefangen, Sport zu machen, zu laufen.
Oh, erst viel später. Ja, mit 130 Kilo laufen Sie nicht viel. Ja.
Ja, haben Sie einfach aufgehört zu essen?
Nein, auch nicht, sondern ich habe einfach... wunderbares Beispiel. Es hieß immer, man muss mindestens 2 Liter am Tag Wasser trinken, das sei gesund, sagen Ernährungswissenschaftler. Ja, ich habe es versucht, aber Wasser habe ich nicht reingekriegt. Als Smoothie geht's. Dass das hochkalorisch ist, ist die andere Sache. Ja. Mittlerweile höre ich nicht mehr auf die Ernährungsexperten, sondern auf meinen Körper, der sagt, du, mir reichen ein paar Tassen Kaffee am Tag und zwischendrin mal ein Schluck Wasser.
Aha.
Das ist auch in Ordnung. Ich bin pumperl gesund. Ja. Und auf einmal spare ich mir immens viele Kalorien ein, die ich gar nicht brauche, weil mein Körper sie nicht braucht und die Ernährungswissenschaftler mir eigentlich auch nicht empfohlen haben.
Philosophische Fragen in den Alltag bringen. Das will das Philosophie-Magazin. Vor 7 Jahren gegründet, das Muttermagazin stammt aus Frankreich. Die Philosophin und Journalistin Svenja Flasspöhler war von Beginn an dabei, erst als stellvertretende Chefredakteurin, seit Januar als Chefredakteurin. Das aktuelle Titelthema Wege zum einfachen Leben. Eine Sehnsucht, die viele Menschen teilen. Svenja Flasspöhler sagt dazu:
Das klingt so leicht, ne, nach Klarheit und Übersicht und Struktur, aber wir leben ja eben heute in einer Zeit, in der wir ja mit Angeboten überfrachtet werden. Wir haben unglaublich viele Optionen und da in irgendeiner Form Wege aufzuzeigen, wie man nun tatsächlich für eine Struktur sorgen kann, wie man zur Einfachheit finden kann, das war das Anliegen dieses Heftes und wir zeigen drei Wege auf, nämlich der eine Weg ist der Minimalismus und der zweite Weg die Authentizität und der dritte Weg die Askese.
Und welchen Weg würden Sie einschlagen?
Ich muss sagen, mich spricht die Askese sehr an. Die Askese, das ist ja ein griechisches Wort und meint so viel wie üben im Deutschen. Was da ganz entscheidend ist, ist, dass man sich zunächst einmal zu beschränken lernt auf das Wesentliche, also auf das, was ich wirklich gut können möchte.
Das hat es beim Minimalismus ja auch dann.
Ja, beim Minimalismus, da ist es aber nochmal ein bisschen anders. Da geht es natürlich auch um die Beschränkung, aber da geht es eher darum, dass ich meinen Geist leere. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Bestseller, die in diese Richtung gehen. Wir haben das aber versucht, wirklich auch philosophisch anzugehen. Da kommt man dann sehr schnell auch dahin, dass der Minimalismus eigentlich seine Inspirationsquelle in der fernöstlichen Philosophie findet, was ich sehr interessant finde. Und in der fernöstlichen Philosophie steht ja tatsächlich auch das Nichts im Mittelpunkt.
Und Askese klingt aber auch gleich nach Enthaltsamkeit, ne?
Ja, richtig. Das ist natürlich gerade jetzt in der Fastenzeit auch interessant, ne? Also eben die Enthaltsamkeit, das heißt, ich entsage bestimmten Genüssen, um mich eben auf das für mich dann in dem Augenblick Wesentliche zu konzentrieren. Und da versuche ich mich dann tatsächlich auch zu perfektionieren, also eben zu üben. Das meint das Wort Askese.
Ja, wie sieht das dann bei Ihnen im Alltag aus, wenn wir das wieder runterbrechen auf den Alltag, was eben das Philosophie-Magazin auch machen möchte, die Philosophie in den Alltag bringen?
Ja, das zeigt sich eben tatsächlich wirklich im Alltag. Ich habe jetzt kürzlich ein Buch geschrieben zu dieser ganzen MeToo-Debatte, die jetzt ja seit einiger Zeit virulent ist. Und ein Buch zu schreiben neben einer Vollzeitstelle und als Mutter und Ehefrau, das bedarf tatsächlich der Askese. Also das heißt, da muss man sich wirklich zurückziehen. Man kann eben abends nicht mal eben kurz noch in die Kneipe und tatsächlich kann man auch sich nicht wahnsinnig viel mit den Kindern beschäftigen, in der Tat, sondern da bedarf es dieser Beschränkung und auch eines starken Willens. Also wirklich des Willens zu sagen, nein, ich will dieses Buch jetzt schreiben und ich will es besonders gut schreiben. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung und ein Abwägen, weil man darf es auch nicht zu oft machen.
Ist denn Ihr Leben dann dadurch auch tatsächlich einfacher geworden? Es klingt eigentlich nach sehr viel mehr Arbeit.
Nee, das erzeugt natürlich wiederum auch Komplexität. Aber ich finde schon, dass wenn man sehr genau weiß, was man will, und damit fängt es ja oft an, kompliziert zu werden, dass man es eben nicht so richtig genau weiß, wenn man dann noch großzügig ist dem anderen gegenüber, dann klappt es eigentlich ganz gut.
Ich kann nur beim Gehen nachdenken, hat der Philosoph Jean-Jacques Rousseau gesagt. Die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Svenja Flasspöhler hat sich auch mit dem Phänomen Gehen und Denken befasst und sagt den SWRs Leute am Dienstag, wobei sie denn am besten nachdenken kann.
Am allerbesten sogar beim Skitouren gehen. Das habe ich recht spät entdeckt, diese wunderbare Tätigkeit. Also man schnallt sich so Felle unter die Skier und läuft dann eben mit den Skiern den Berg hoch und fährt dann hinterher wieder runter. Und dieses Hochsteigen hat etwas unglaublich Meditatives und Wunderschönes. Und in diesem Gleichschritt, in diesem ganz gemächlichen so dahintrotten, da kann ich ganz fantastisch nachdenken. Und das hat, so wie ich mir dann habe sagen lassen im Zuge dieser Arbeit daran, auch tatsächlich neurologische Gründe, dass das Gehirn gewissermaßen in so einen Rhythmus kommt. Und das Gehen und das Denken hängt auch philosophiegeschichtlich wahnsinnig eng zusammen. Also man denke an Sokrates, der am liebsten mit seinen Gesprächspartnern gegangen ist. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, dass man wesentlich besser denken kann, wenn man in Bewegung ist.
Hat schon so ein bisschen mit der Entschleunigung des Geistes dann auch zu tun, wenn man dann so im Trott ist. Und ja. Philosophie ist ja gerade tatsächlich auch ein sehr angesagtes Thema. Also es gibt da eigene Philosophie-Festivals wie Phil Cologne. Dann ist das Philosophie-Magazin nicht das einzige auf dem Markt. Philosophen wie Richard David Precht sind angesagt. Woher kommt das große Interesse an der Philosophie? Was glauben Sie?
Ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel auch mit unserer Zeit zu tun. Also die letzten Jahre sind sicherlich dazu zu zählen. Es ist einfach eine enorm krisengeschüttelte Zeit, die viel auch mit Desorientierung zu tun hat, mit der Frage, wohin soll es jetzt überhaupt politisch gehen? Aber natürlich auch auf einer ganz existenziellen Ebene, ja, dass natürlich wir nicht mehr die Orientierung haben, wie etwa noch in der Vormoderne, ja, wenn man so ganz selbstverständlich irgendwie an Gott glaubte, wenn man so ein doch recht vorherbestimmtes Leben hatte, sondern wir müssen unglaublich viel entscheiden. Wir müssen eigentlich ständig alles entscheiden und über unser Leben, welchen Schritt wir jetzt als nächstes gehen. Und die Frage, ja, was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Woher kommt die? Kommt die aus dem Bauch? Kommt die aus dem Kopf? Damit fängt es ja schon an, ja. Und welche Optionen soll ich auslassen? Welche soll ich wahrnehmen? Also das heißt, die Aufgabe, sich selbst zu erkennen, und das ist ja die Uraufgabe der Philosophie, erkenne dich selbst, ja, die liegt eigentlich allem, was uns derzeit doch tief beschäftigt, zugrunde. Und auf diese Frage wollen wir natürlich auch in gewisser Weise eine Antwort geben.
Ja, und Sie machen das unter anderem auch mit Büchern. Sie haben einige geschrieben. Sie hatten eben mal erwähnt, Verzeihen vom Umgang mit Schuld. Da haben Sie auch Persönliches verarbeitet. Sie hatten gesagt, Sie sind eben auch mehrfaches Scheidungskind gewesen. Wie wichtig, welchen Stellenwert hat das Verzeihen für Sie in Ihrem Leben?
Mittlerweile kann ich sagen, dann doch einen ganz entscheidenden Stellenwert, weil, dass ich dieses Buch geschrieben habe, das handelt eben maßgeblich von meiner Mutter, die die Familie verlassen hat, als ich 14 Jahre alt war. Es hat sich dann doch irgendwann das Gefühl eingestellt, dass so ein tiefer Groll oder so ein tiefes Verletztsein plötzlich weg war und ich ihr wieder für mich auf erstaunliche Weise unbefangen begegnen konnte. Und ich habe mich damals gefragt, was ist das jetzt? Verdränge ich da nur etwas? Will ich etwas ganz Bestimmtes nicht mehr sehen oder fühlen? Oder bin ich wirklich dabei zu verzeihen? Und dieses Wort ist ja schon so geheimnisvoll und das hat mich dann gereizt, dem auf den Grund zu gehen, was das eigentlich ist.
Schwarzer Humor wurde Peer Steinbrück schon des Öfteren unterstellt. Vielleicht macht der ehemalige Finanzminister auch deshalb gemeinsam mit Florian Schröder Kabarett. Zum Anfang seines Buchs über den Zustand der SPD fragt er, Prolog oder Nekrolog? Und es hat etwas von einem Nachruf auf einen Verstorbenen, wenn Peer Steinbrück mit der SPD abrechnet. Am Freitag hat er in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim über die Fehler der Schulz-Kandidatur und die der eigenen Kanzlerkandidatur gesprochen.
Ich bleibe dabei, dass das Willy Brandt-Haus einer deutlichen Verbesserung bedarf in seiner politischen Schlagkraft und Kampagnenfähigkeit. Damit will ich gar nicht den Stolz und die Verdienste der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiter in Frage stellen. Aber man hat den Eindruck, dass das Willy Brandt-Haus in seiner organisatorischen Kraft und in seiner Kampagnenfähigkeit jedenfalls hinterherhinkt, beispielsweise gegenüber dem Konrad-Adenauer-Haus.
Ich habe in Ihrem Buch, Herr Steinbrück, eine Geschichte gefunden, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Also Ihr Wahlkampf 2013, kurz bevor die heiße Phase begonnen hat, gab es offenkundig die Anweisung oder die Mitteilung an die Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses, doch möglichst jetzt zügig den Rest Urlaub zu nehmen.
Ja, das war ein Vorstoß, ich glaube, der Personalvertretung, was in der Tat verwunderlich gewesen ist. Und einen kleinen Eindruck in die mentale Verfassung, der jedenfalls damals dieses Willy-Brandt-Hauses vermittelte.
Wie haben Sie reagiert und was konnten Sie verbessern in Ihrem Sinne?
Gut, es hat mir meine Leute dargestellt, die ich mitgebracht hatte, die übrigens nie richtig akzeptiert worden sind. Das ist übrigens einer der Punkte. Das heißt, die Spitzenkandidaten der SPD, die bringen natürlich teilweise eigene Mitarbeiter mit und die werden schon als Fremdkörper wahrgenommen. Das ist offenbar auch Martin Schulz passiert.
Die Funktionäre in Kombination mit einem Proporzgedanken. Wie sehr lähmt das eine Partei, die doch eigentlich den Anspruch haben muss, modern zu sein?
Diese Länderproporz, Geschlechterproporz, Regionalproporz, also damit auch und Flügelproporz spielt in der Besetzung von Mandaten und herausragenden Funktionen eine Rolle und offenbar weniger die Vertretung von jemandem, der eine klare Grammatik des Wortes und auch des Verstandes hat, der Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit hat und der erkennbar interessant ist in den Augen der Wählerinnen und Wählerschaft.
Haben Sie eigentlich mal entweder eine Erklärung für sich selbst gefunden, warum dieses Misstrauen in Ihrem Fall so groß war, oder haben Sie auch mit Leuten aus dem Willy Brandt-Haus genau darüber auch mal gesprochen?
Na, mit Einzelnen ja, aber die Betrachtung ist, dass der Apparat der SPD und auch seine Funktionsträger, gegen die nichts einzuwenden ist. Jede Partei, die Volkspartei, es braucht bestimmte Funktionsträger und Funktionäre. Aber die achten sehr darauf, dass man den parteiverträglichen Kodex singen kann. Und sie registrieren nicht, dass zwar die Mobilisierung der eigenen Partei eine notwendige Bedingung ist, Wahlen zu gewinnen, aber eine hinreichende ist es nicht. Der Spitzenkandidat soll nicht nur 450.000 oder 460.000 Mitglieder der SPD erreichen, er muss 60 Millionen Wählerinnen und Wähler erreichen. Und das bedeutet, er muss gelegentlich vor der SPD deutlich vorweglaufen und das muss man ihm auch konzedieren. Ich habe versucht, das in dem Begriff der Beinfreiheit mal darzustellen. Ja.
Der Verzicht letztlich auf eine Modernisierung der Partei, ist das insofern ein Stück weit verständlich, weil es die eigene Funktionärskarriere sichert?
Das entscheidende Kriterium muss sein, welche Frau und welcher Mann haben die größte Glaubwürdigkeit, wecken das größte Interesse bei Wähler und bei der Wählerin.
Bis 2016 war Peer Steinbrück noch Mitglied des Bundestags. Heute berät der ehemalige Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat von 2013 den Vorstand der Direktbank ING Diba und macht Kabarett zusammen mit Florian Schröder. Am Freitag war in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim zu Gast und erzählte, ob er einen Spiegelreporter so nah an sich rangelassen hätte wie Martin Schulz.
Definitiv nein.
Warum nicht?
Weil mir das zu sehr an die persönliche und auch emotionale und politische Wäsche gegangen wäre. Ich habe mich gewundert. Offenbar lag diese Entscheidung zugrunde. Eine Art Zeiteinschätzung vielleicht im Februar, März 2017, als man von einem Hype um Martin Schulz sprach, nach dem Motto, das könnte ein Heldengedicht werden. Aber das wurde es nicht.
Was ich mich gefragt habe, da liegst du in den Umfragen ein bisschen was über 20%. Und jeder weiß, du hast niemals eine Chance, Bundeskanzler zu werden. Und musst 5-mal am Tag auf irgendwelchen Marktplätzen verkünden, ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde. Punkt.
Das ist ein höchst unangenehmes Dilemma, aus dem sie nicht rauskommen. Das galt für Frank-Walter Steinmeier, es galt für mich, galt auch tragischerweise für Martin Schulz. Sie wissen natürlich bei diesen Umfragen, dass sie weit entfernt sind von dem Ziel. Nun können Sie natürlich sehr ehrlich sagen, auch den Journalisten, also ich weiß, ich werde das Kanzleramt nicht erreichen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Ihre Branche über den Kandidaten herfällt und sagt, er hat es aufgegeben. Und dann sacken Sie automatisch ab und enttäuschen natürlich auch viele derjenigen, die Ihnen behilflich sind, die sich engagieren, die für Sie die Klinken putzen, die sich wirklich einsetzen, die demotivieren Sie. Also so weit darf es nicht gehen, dass sie das Rennen völlig preisgeben. Auf der anderen Seite macht es allerdings auch keinen Sinn, wenn die Umfragen bei 21%, 22%, 23% sind, zu sagen, Frau Merkel kann gerne unter mir Bundeskanzlerin werden. Ja. Oder es wird am 24. September eine Prozession anderer Parteien ins Willy-Brandt-Haus gehen. Das sind dann doch Übertreibungen, die im günstigsten Fall die Belustigung des Publikums auslösen.
Dann gibt es noch diese im Falle Schulz furchtbare Macht der Bilder. Also ich glaube, an einem Wochenende Obama, Merkel liefern herrliche, für die CDU, für die Union herrliche Bilder und gleichzeitig besucht Martin Schulz eine Fischfabrik und lässt sich mit so einem Plastikhäubchen ablichten.
Das liegt in der organisatorischen Verantwortung des Parteimanagements, an der Parteizentrale. Auch die Fehler kommunikativ, die gemacht worden sind bei der Vorstellung und der Pressekonferenz des Wahlprogrammes, das sind einfach organisatorisch-technische Schnitzer, die nicht Martin Schulz zuzuordnen sind. Aber es ist völlig richtig, Frau Merkel traf sich auf einem G20-Frauengipfel mit Christine Lagarde, ich glaube mit der Ehefrau von Trump, anderen durchaus auch sehr bemerkenswerten Frauen, die entsprechende Themen diskutierte in Berlin. Das waren die Bilder und Martin Schulz schickte man zum selben Zeitpunkt in eine Fischfabrik in Schleswig-Holstein.
Wenn die Fischfabrik nicht seine Schuld war, war es dann seine Schuld, als ausgewiesener Europapolitiker in diesem Wahlkampf gänzlich auf das Thema Europa zu verzichten?
Gut, von Schuld will ich nicht reden, aber gelinde gesagt, es hat mich gewundert.
Eins gehört. SWR 1.